99% Hack. Dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeig dir, mit welch simplen Strategien du noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich im Männerdomain durchstarten, ist nun brandaktuell verfügbar. Nicht nur für alle starken Frauen von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung. Und nun ran an den Hack. Viele würden sie gern konservieren, ihre jugendliche Kraft und Schönheit. Was wird nicht alles im Außen dafür getan? Aber warum schaffen es manche Menschen, jugendlich kraftvoll zu strahlen, ganz gleich in welchem Alter sie sind? Was ist ein entscheidendes Geheimnis für langanhaltende Kraft und Schönheit? Ein Mann kennt die Antworten. Er ist Autor, Schlafexperte und Neurowissenschaftler an der Universität in Uppsala in Schweden. Und ich freue mich sehr, dass er heute bei mir zu Gast im Podcast ist. Herzlich willkommen, lieber Christian Benedikt.
Hallo, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich danke dir, lieber Christian. Und wir haben uns ja auf einer sehr schönen Bühne kennengelernt hier in der Messe in Frankfurt. Und ich war natürlich ganz geflasht von deinem tollen Vortrag und dachte, der Mann muss in meinen Podcast. Und ich muss ja noch dazu sagen, du bist nicht nur Experte und Autor, sondern auch Vater von, ich glaube, 4 Kindern. Und deshalb bin ich noch mal mehr gespannt auf diese Podcast-Folge. Wir haben ein was gemeinsam. Wir sind beide Autorinnen und du hast ein wunderbares Buch geschrieben. Schlaf ist die beste Medizin. Was waren deine Motivationen? Ja, da ist es. Zeig's noch mal kurz rein in die Kamera. Ja. Ein absoluter Bestseller. Schlaf ist die beste Medizin. Da sieht man ihn auch drauf. Was war die Motivation? Ging es wirklich um Anti-Aging oder ging es um viel mehr?
Naja, also ich meine, das Schicksal teilen wir. Du hast ja auch ein Buch zu dem Thema verfasst, ein sehr schönes Buch. Und klar, es ist ja einfach so, dass wenn man sich das so ein bisschen anschaut, um sich herumschaut, viele Leute klagen halt häufig über schlechten Schlaf. Viele Leute sagen oder berichten, ich habe eigentlich gar nicht mehr genügend Zeit, um das zu tun, was ich brauche, nämlich die Stunden Schlaf zu bekommen, die ich brauche, damit ich am Tag energetisch, einsatzfreudig bin und mich allen Herausforderungen stellen kann. Und das wird auch immer mehr und mehr einfach auch durch so Statistiken bestätigt, die von, was weiß ich, größeren Organisationen erfasst werden, dass mehr und mehr Leute in vielen Gesellschaften, auch hier in Schweden, mittlerweile über 40% an doch regelmäßigen Schlafproblemen leiden. Das heißt also, da gibt es schon auch einen großen Bedarf, nicht zu verstehen, erstens, warum haben Leute Schlafprobleme und zweitens natürlich auch, was kann man dagegen unternehmen? Was gibt es für Lösungsansätze? Und wir alle wissen das natürlich, das funktioniert nicht so, dass man einen Experten trifft und der einem jetzt einen Plan vorlegt, der darauf ausgelegt ist, dass man sein ganzes Leben komplett sozusagen umstülpt und auf einmal nur noch dem Plan entsprechend umgestaltet und anpasst. Das funktioniert nicht, weil man natürlich immer noch sowas hat wie so einen Alltag, nicht? Kinder, man muss die Miete bezahlen und so weiter. Also es gibt natürlich eine Vielzahl von Dingen, die uns in unserem Tun und Schaffen beeinflussen. Und dem müssen wir natürlich auch gerecht werden. Aber leider bleibt halt der Schlaf häufig auf der Strecke. Und da möchte ich gerne halt mit meinen Büchern auch so ein bisschen, ja, Unterstützung anbieten. Wie kann ich relativ einfach im Alltag so bestimmte Dinge, kleine Schrauben sozusagen verändern, die dann den großen Effekt auf meinen Schlaf ausüben können. Obgleich ich natürlich in all meinen Büchern auch immer einfach zugebe, natürlich, Schlafprobleme sind vielgesichtig und es gibt natürlich Schlafprobleme, die nicht so einfach zu lösen sind. Was weiß ich, wenn ich im Schlaf diese Atemaussetzer habe, nicht? Und das jetzt viele Male, jede Stunde sehr lang, ja, dann muss ich natürlich herausfinden im Zusammenarbeiten mit einem Arzt oder einer Ärztin, was ist der Grund und dann entsprechend, nachdem ich die Ursachenforschung betrieben habe, sozusagen dem Ganzen entgegenzuwirken mit einer Therapie. Da hilft es nicht, indem ich sage, ja, du musst mal ein bisschen Zeit draußen verbringen und das Licht tanken und dann wird dein Nachtschlaf der beste. Das heißt, man muss natürlich auch immer so ein bisschen Gefühl entwickeln, was ist eigentlich das, was sind so die Hauptursachen? Und auch das ist was, was ich ganz viel in meinen Büchern und in meinen Vorträgen thematisiere. Und zu guter Letzt, ich denke, das ist auch ganz wichtig, wenn man so über Gesundheit spricht, hat man häufig natürlich auch den Eindruck, es geht immer darum, irgendwie alles noch mehr zu verbessern. Und im Grunde genommen sind wir in jeglicher Hinsicht einfach Underperformer, wir kriegen das ja eh alles so nicht hin. Und das baut auch so einen Druck auf, nicht? Dass viele Leute eben halt sagen, mein Gott, auch jetzt noch der Schlaf, da soll ich jetzt bitte schön auch noch gut sein. Ich soll ja nicht nur ein guter Familienvater oder eine Familienmutter sein oder ein Oberhaupt. Ich soll nicht nur im Beruf gut sein, jetzt soll ich bitte schön auch noch im Schlaf möglichst performen und sehr gut sein. Und das artet so einen Stress aus und dass die Leute halt auch keinen Spaß daran haben. Aber ich meine, das ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Dinge sollen natürlich herausfordernd sein, aber sie sollen zugleich auch Spaß machen. Und das ist auch was, was ich mir in meinen Vorträgen, in meinen Büchern und insgesamt im Leben auch vornehme. Ja, Wissenstransfer ist schön, aber er soll natürlich auch unterhaltsam sein und es ist spielerisch eigentlich.
Absolut. Und ich glaube, da lernen die Leute am meisten, wenn es so ein Infotainment-Paket ist. Und du hast mir gerade so aus der Seele gesprochen, weil ursprünglich wollte ich mein Buch nennen, Schlecht schlafen kann ich gut. Weil ich glaube, es geht jedem Zweiten so. Und auch was du sagst, dieses, man fühlt sich als Underperformer, jetzt musst du da auch noch was optimieren in dem Bereich. Ich glaube, das geht wirklich vielen so. Und wir haben jetzt gehört, das Thema Schlaf hat wahnsinnig viele Facetten. Es geht auch wirklich ganz in die Tiefe bei dir mit dem Thema, was ist, wenn du Schlafapnoe hast, wenn du schnarchst, wenn solche Dinge passieren. Und wir reden ja jetzt quasi um einen, ja, ich möchte mal sagen, kleinen Teil davon, eine einzelne Facette, auch um das Thema Anti-Aging, was natürlich ja ganz, ganz eng mit dem Schlaf verbunden ist. Wie hängen die beiden Dinge miteinander zusammen?
Ja, das, ich meine, klar, und das ist natürlich sehr spannend, weil wir alle das irgendwo mal in irgendeinem Zusammenhang gehört haben, nicht? So diese Begrifflichkeit des Schönheitsschlafes, nicht? Schlaf, der bringt dir sozusagen die ewige Jugend und hält dich schön, schlank und sozusagen performanceorientiert. Und da kann man natürlich sich fragen, stimmt es eigentlich? Denn als Forscher ist man natürlich immer gleich sozusagen, ist man ein bisschen argwöhnisch, wenn Leute solche Sachen sagen. Auf der anderen Seite ist das was schon einfach sehr lange in irgendeiner Weise intuitiv bekannt ist. Aber man möchte das natürlich gerne auch mit seiner Wissenschaft nachweisen. Und da gibt es halt tatsächlich einige Forscher hier aus Schweden, aber nicht nur aus Schweden, die sich halt dieser Thematik ausgesetzt haben und gesagt haben, das möchte ich gerne mal beantworten. Ich habe einen Kollegen, der heißt Jun Axelsson und eine Kollegin, Tina Sundelin von Stockholm, die arbeiten dort am Karolinska oder an der Stockholm Universität. Und die haben beispielsweise gesagt, Mensch, die sagen immer, es gibt diesen Schönheitsschlaf, lass uns das doch mal anschauen. Wir laden mal Versuchsteilnehmer ein und die dürfen entweder schlafen oder nicht schlafen, entweder eine ganze Nacht nicht schlafen, also die machen die Nacht durch oder die dürfen nur eine halbe Nacht schlafen. Und dann haben sie halt in diesen unterschiedlichen Szenarien, wo die Leute halt entweder zu wenig, gar keinen Schlaf oder genügend Schlaf bekommen haben, die am Morgen danach fotografiert. Und die haben dann auch so die Instruktion bekommen, mach mal nicht so viel, faxen mit deinem Gesicht, bleib mal so eher neutral und dann fotografieren wir dich mal frontal. Und diese Fotos haben sie dann halt genommen und haben diese Fotos anderen gezeigt, die gar keine Ahnung davon hatten, unter welchen Umständen diese Bilder aufgenommen worden sind. Und dann wurden die Leute gefragt, sag mal, die du jetzt hier siehst, wie attraktiv findest du die, wie vertrauenswürdig, wie gesund sehen die eigentlich aus und auch wie schläfrig. Und ich meine, das, was natürlich jetzt nicht verwunderlich ist, wenn man nicht so gut schläft, dann wirkt man eher schläfrig, nicht? Und schläfrig wirken ist natürlich schon so ein Merkmal, was wir eher so assoziieren mit wenig leistungsfähig, der kommt ja nicht so richtig oder diejenige kommt nicht so richtig in die Gänge. Aber die haben halt auch gefragt, diese Leute gefragt, die Attraktivität zu bewerten. Und da kam eben halt auch raus, die Leute werden als weniger attraktiv empfunden.
Und sag mal, die haben ja auch eine Altersschätzung abgeben müssen, soweit ich mich daran erinnere aus deinem Vortrag. Oder man hat ja gesagt, wie alt schätzen Sie diesen Menschen, diesen Mann oder diese Frau? Kann man so ein Durchschnittsalter angeben?
Ich wurde halt auf die Tina Sonnelin, das waren die Daten, die sie in ihrer Doktorarbeit verarbeitet hat und präsentiert hat, dass man als weniger attraktiv empfunden wird und als weniger gesund, ja, im Hinblick auf das Ausschauen. Und da war ich halt auch in der Prüfungskommission und habe mir gedacht, ja, aber ich möchte eigentlich auch wissen, wie wirkt sich das aufs Alter aus, nicht? Weil das ist ja auch schon was sehr Interessantes. Und da haben wir halt, unabhängig jetzt von den Stockholmern, auch ein Forschungsprojekt gemacht mit einem Kollegen aus England, der Hobbyastronom ist. Und der hat 2021 sich zum Ziel gesetzt, ich will die längste Vorlesung aller Zeiten geben und ins Guinness-Buch der Weltrekorde reinkommen. Und als Teil dieses Weltrekordversuchs musste er sich halt auch sehr lange wach halten. Und da hat er gesagt, kannst du in irgendeiner Weise davon Nutzen haben, dass ich mich so lange wach halte für deine Forschung? Habe ich gesagt, ja, wir nehmen Bilder von dir auf, weil ich nämlich schon ein großes Interesse daran habe zu sehen, ob sich sozusagen die Darstellung deines Gesichtes über die Zeit verändert, wenn je weniger du schläfst oder wenn du einfach gar nicht schläfst. Und diese Bilder haben wir ähnlich wie die Stockholmer dann auch online gestellt und andere Leute, die nicht davon wussten, gefragt, wie alt sieht denn der aus jetzt hier auf dem Bild? Und dabei kam halt heraus, je länger derjenige hieß Mark, der das versucht hat mit dem Weltrekordversuch, je länger Mark sich wach hielt, desto älter wurde er eingeschätzt. Im Endeffekt waren das nach 2 Tagen ohne Schlaf 3 Lebensjahre mehr, nicht?
Wahnsinn.
Und das ist natürlich interessant, weil klar, ich meine, jetzt kann man sagen, 3 Lebensjahre, ist das jetzt so wichtig oder nicht? Aber trotzdem nicht. Ich meine, auf Dauer, wenn ich jetzt chronisch einfach nicht genügend Schlaf bekomme, kann sich das schon dann auch in meinem Gesicht niederschlagen und ich kriege dann bestimmte Merkmale in meinem Gesicht, die man dann eher auch mit zu so einem Alterungsprozess in Verbindung bringt. Klar müssen wir jetzt auch einen Schritt zurück machen. Altern an sich ist ja jetzt nichts, was problematisch ist. Nicht? Man kann jetzt nicht Leute dafür stigmatisieren, dass sie älter werden. Das werden wir alle. Keiner kann dem entkommen. Und Alter bringt man ja auch in Verbindung mit ganz tollen Dingen wie Erfahrung und die Gelassenheit, nicht? In vielen Situationen, weil man einfach viele Lebenssituationen schon durchlaufen hat. Aber jetzt einfach rein auf das Aussehen bezogen, ist es natürlich schon so, dass das spannend ist, weil natürlich, wie von dir eingangs erwähnt, viele Leute unglaublich viel Geld investieren, um sich sozusagen ihre ewige Schönheit und Jugend zu bewahren, nicht? Da wird ja einfach unfassbar viel Geld umgesetzt. Also ich hatte das, glaube ich, auch im Rahmen meines Vortrages erwähnt, sowas wie 100 Milliarden Dollar, also oder mehr als 100 Milliarden Dollar pro Jahr in der Kosmetikbranche und Schönheitsbranche. Das ist so unfassbar viel Geld. Und dann kann man sich natürlich auch überlegen, kann ich vielleicht ähnliche Effekte, die ich mir so von der Kosmetik oder von der Schönheitsbranche erhoffe, auch einfach durch einen regelmäßig guten Schlaf erzielen, nicht? Und klar, wenn man jetzt sich diese Daten anschaut, dass man als attraktiver empfunden wird, wenn man geschlafen hat im Vergleich zu, wenn man nicht geschlafen hat, dass man jünger erscheint, nicht? Wenn man ausreichend geschlafen hat im Vergleich zu, wenn man sehr schlaflos ist. All diese Dinge sprechen ja schon dafür, dass sich das lohnt. Und wir hatten ja auch schon diese Atemaussetzer, die so charakteristisch für die Schlafapnoe, die obstruktive Schlafapnoe sind, erwähnt. Und auch da gibt es halt tatsächlich Studien, Leute, die an Schlafapnoe leiden, an diesen wiederkehrenden Atemaussetzern, was einfach dazu führt, dass der Schlaf nicht erholsam ist und sehr stressig für den Körper. Die sehen halt älter aus im Vergleich zu, wenn sie therapiert werden. Therapie in dem Fall bedeutet häufig, dass die so eine Maske haben, entweder über die Nase und den Mund oder beides, um sozusagen das Atmen im Schlaf aufrechtzuerhalten. Und die sehen tatsächlich im Schnitt 6 Jahre jünger aus. Und das ist ganz spannend, weil Ärzte gesagt haben, ja, was bedeutet das? Und dann haben die Forscher, die halt dieses Experiment mit den Schlafapnoe-Patienten gemacht haben, auch gesagt, ihr wisst doch, viele eurer Schlafapnoe-Patienten, die haben ein Problem mit dieser Therapie. Die brechen die häufig ab, weil sie einfach sagen, ich mag das nicht, in so einem Raum schlafen, mit so einem Apparat, mit einem trockenen Hals oder so weiter. Und da hast du mal sozusagen was die vielleicht auch begeistern kann. Wenn ich es mache, wenn ich der Therapie folge, dann sehe ich im Schnitt 6 Jahre jünger aus. Wunderbar, oder?
Das ist cool. Ich finde das mega. Und ich glaube, es war ja, ich erinnere mich dran, dass du auch sagtest, die Leute wirken nicht nur attraktiver, sondern die Bereitschaft, dass andere Leute auf sie zukommen oder dass sie in Kontakt treten wollen, war auch eine komplett andere mit genug Schlaf.
auf, und das ist natürlich noch, das geht so, sozusagen in das Soziale, klar, ich meine, wir fangen an sozusagen, wie wir auf andere wirken vom Erscheinungsbild, aber dann geht es natürlich auch darum, so, wie können wir die Chemie zwischen mir und einem anderen sozusagen etablieren, dass das funkt und dass man einfach sagt, wir sind auf der gemeinsamen Wellenlänge, nicht? Und da gibt es tatsächlich einige Studien, vor allem von einem amerikanischen Kollegen, Schlafforscher Matthew Walker, der zum Beispiel gezeigt hat, wenn Leute nicht genügend schlafen, also Schlaf entzogen werden, dann haben die selbst sozusagen so eine geringere Motivation, mit anderen zu interagieren. Die haben so ein ganz lustiges Experiment gemacht, wo Fremde sich ihnen genähert haben in einem Video und die sollten dann auf einen Knopf drücken, wenn sie gesagt haben, das ist mir jetzt nah genug. Und wenn sie schlafentzogen waren, haben die halt früher raufgedrückt. Die haben gesagt, ich möchte mehr Distanz zwischen mir und dir, ich habe da keine Lust drauf. Und man hat tatsächlich auch noch in einem weiteren Experiment finden können, dass wenn andere, die gar nicht wissen, dass du nicht genügend geschlafen hast, dich sehen in einem Video, finden sie nicht nur, dass du sozusagen weniger irgendwie spannend auf sie wirkst, sondern auch sie selbst empfinden sich als einsamer. Und das ist natürlich schon verrückt, nicht, dass es da schon auch so unausgesprochene, nonverbale Kommunikation gibt und du als Schlafentzogener eher auf andere so wirkst, dass du weniger einladend wirkst, aber nicht nur das, sondern auch so negative Vibes sozusagen überführst, nicht überträgst und die Leute sich auch selber noch schlechter dabei fühlen, ohne dass man irgendein Wort miteinander ausgetauscht hat.
Das finde ich total
Und das ist
spannend. Es ist ja letztendlich
super.
auch so ein Psychoboost, den du dann hast, durch dieses, einfach durch das Schlafthema.
Genau, weil das finde ich spannend, dass du es jetzt erwähnst, weil was passiert, wenn wir es sozusagen umdrehen? Das bedeutet dann ja möglicherweise, wenn ich so in so einen Raum reinkomme und das erste Mal eine Person treffe, die mir einfach jetzt vielleicht für mich wichtig ist, weil das ein potenzieller Kunde ist oder ich möchte mich für eine Stelle bewerben, ist es ja so, man kommt rein und es gibt so einen ersten Eindruck. Und der erste Eindruck beruht nicht auf, wie wir miteinander sprechen, sondern wie du mich wahrnimmst. Natürlich mit all den unterschiedlichen Sensoren, die wir haben, Geruch, Sehen und so weiter. Aber trotzdem ist es eben so, dass dieses Nonverbale natürlich, dass das halt beeinflusst wird durch, wie gut du geschlafen hast und wie viel du geschlafen hast. Und das kann dann ja schon dazu führen, dass du möglicherweise so ein Akquisitionsgespräch oder so eine Jobinterview-Situation, dass du das mit einer Hypothek beginnst, nicht? Weil du einfach nicht genügend geschlafen hast und schon dein Gegenüber irgendwie denkt, irgendwie so einfach vom Gefühl, vom Bauchgefühl, das passt irgendwie nicht und, oh, und das ist jetzt schon so eine unangenehmere Stimmung hier. Das heißt jetzt ja nicht, dass diese Forschungsergebnisse immer in jeder Situation eins zu eins übertragbar sind. Natürlich gibt es viele andere Faktoren, die einen Einfluss darauf ausüben, nicht? Es kann ja auch sein, dass du aussiehst wie die Mutter von dem, den du triffst, ja, oder der Vater. Und deshalb hast du
Oder im
schon so
Zweifel
eine
die
Art.
Ex-Frau, ne? Könnte auch sein.
Da kommen natürlich schon viele, viele Sachen, da spielen viele Sachen rein. Aber nichtsdestotrotz, Schlaf ist, wenn wir so über die Gleichung nachdenken und die unterschiedlichen Faktoren, die letztendlich das Ergebnis der Gleichung irgendwie zustande bringen, Schlaf ist hier definitiv eine signifikante, spielt hier eine signifikante Rolle. Und das finde ich ganz, ganz interessant,
Ja, da würde ich
weil
gerne
das
mal
natürlich.
nachfragen, Christian, weil du hast ja ganz viele andere, wir haben ja vor uns auch gesprochen, es geht darum, um diese Selbstoptimierung, viele setzen das unter Druck, dann hast du ja die Ernährung, du hast die Bewegung, du hast den Schlaf, du hast Stressabbau, mögliche Stressoren, die du reduzieren möchtest, was oft illusorisch ist. Wie würdest du
Ja.
den Schlaf in diesem Ranking einpassen? Also ist Schlaf der Nonplusultra-Faktor auch für diese langanhaltende Jugend, für die Kraft, für die Schönheit? Oder kann man das nicht sagen, was kommt als erstes?
Das ist natürlich schwer, klar. Ich meine, wenn du jetzt mit einem Schlafforscher redest wie mir, dann ist man natürlich eher dazu geneigt zu sagen, es ist alles der Schlaf. Aber ich habe einfach auch in vielen unterschiedlichen Lebensstilfaktoren, Bereichen gearbeitet. Und ich weiß natürlich, dass es immer sehr davon abhängt, was ist sozusagen die Größe, die du beeinflussen willst, nicht? Und natürlich, physische Aktivität spielt eine große Rolle, Ernährung spielt eine wichtige Rolle, nicht? Dass ich auch wie ich sozusagen aufgewachsen bin und wie ich Situationen, Konfliktsituationen lösen kann. Da gibt es so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich es nicht quantifizieren will, in welchem Ausmaß möglicherweise Schlaf für bestimmte Ergebnisse eine Rolle spielt, weiß ich, dass einfach für eine Vielzahl von Dingen, die wir so gerne im Leben beeinflussen möchten, Gesundheit, Leistungsvermögen und wie andere uns wahrnehmen und wie wir auch mit anderen interagieren, es spielt einfach eine bedeutende Rolle. Aber das ist natürlich hier wichtig, dass das immer von Person zu Person variiert. Dass, ich meine, wie ich jetzt von anderen wahrgenommen werde, hängt ja auch sehr von meiner Persönlichkeitsstruktur ab. Wenn ich so ein offener Typ bin, ich gehe rein und hey, und ich hab so Freude, euch alle zu sehen. Klar wird der Schlafverlust auch hier eine kleine Hypothek mit reinbringen, aber du startest vielleicht schon sehr, 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 sehr gut oder mit viel, viel besseren Voraussetzungen, als wenn du eher so ein Introvertierter bist, eher schon generell Probleme hast, auch eine Connection, eine Verbindung aufzubauen, nicht? Das muss man natürlich immer alles sozusagen im Kontext betrachten, aber nichtsdestotrotz ist Schlaf natürlich in diesem Zusammenhang unglaublich spannend als eine natürlich auch veränderbare Größe. Ja, das ist ja eben nicht so, dass du, das ist wie die Genetik von Gott gegeben und sie kann nicht mehr verändert werden, sondern es ist ja veränderbar. Ich kann ja was machen. Ich kann ja Raum schaffen für meinen Schlaf. Ich kann Routinen, die schlafförderlich sind, schaffen. Ich kann, wenn ich eben Atemprobleme im Schlaf habe, mit meinem Arzt oder meiner Ärztin herausfinden, was ist die Ursache und wie können wir die beheben. Also das ist natürlich an Schlaf schon sehr spannend, dass er einfach so veränderbar ist, ähnlich wie die anderen Lebensstilfaktoren und damit ja auch viel Raum zur Verbesserung, aber auch zur Verschlechterung darstellt.
Absolut. Und ich finde, Schlaf ist auch eine Ressource, die ja erstmal per se nichts kostet. Also jeder verfügt eigentlich, es sei denn, man hat ein frisch geborenes, neues, frisch geborenes Babylein, da sprechen wir gleich drüber. Jeder hat eigentlich diese Ressource zu gleichen Teilen zur Verfügung und kann die einsetzen. Und ich glaube, das ist natürlich auf jeden Fall total spannend. Du hast gerade noch etwas Spannendes erwähnt zum Thema Schlaf, wie man auch auf andere wirkt. Und ich glaube, jeder kann vielleicht auch mal für sich als Zuhörer, als Zuhörerin schauen, wenn man schlecht geschlafen hat, wie fühlt man sich am nächsten Tag? Also ich weiß, ich habe zum Beispiel deutlich mehr Appetit. Das ist ja auch bewiesen, dass es einfach dieses Hormon, was für diesen Hungerzustand zuständig ist, dass es deutlich aktiver ist, wenn du weniger Schlaf hast. Ich weiß, ich habe oft eine viel kürzere Zündschnur und vielleicht kann jeder mal schauen. Das macht auch was mit der Attraktivität von mir, wenn ich schnell mal jemanden anbrülle, der in der 50er-Zone 30 fährt, einfach weil ich zu wenig geschlafen habe. Da kann jeder, glaube ich, ganz gern mal schauen. Und du hast natürlich jetzt was erwähnt. Manchmal haben wir es nicht in der Hand, wie gut wir schlafen. Vielleicht hast du einen Partner oder eine Partnerin, die einfach nicht gut schläft und dich wach hält. Vielleicht hast du aber auch Kinder. Und du, lieber Christian, hast ja 4 Kinder und bist auch, glaube ich, bestimmt lang genug schlafloser Vater gewesen. Und ich habe, glaube ich, mal gelesen, dass man in den ersten 2 oder 4 Lebensjahren eines Kindes 6 Monate Schlaf als Eltern verliert. Und ich meine, da muss man ja echt aussehen wie so ein Zombie, ne? Was machen denn Eltern an dieser Stelle? Weil ich weiß, ich war wahrscheinlich auch nicht die Jugend und die Frische in Person, als meine 2 Töchter gerade 3 Monate alt waren.
Ich meine, man könnte natürlich das so formulieren, letztendlich eine der Hauptfunktionen des Lebens ist ja nun mal, dass du nicht deine Art erhältst und dass du die Gene sozusagen weiterführst. Und natürlich musst du dafür auch einen gewissen Aufwand aufbringen, über die Nacht hinaus, wo sozusagen das Leben gezeugt wird, sondern natürlich auch durch die Erziehung und das Aufwachsen, dass du die Kinder behütest, nicht? Klar ist das ein Kostenfaktor, der da mit reinkommt, aber nichtsdestotrotz sage ich natürlich Leuten, die Kinder haben, ich meine, guckst du jetzt mal rein Populationsdaten an, nicht? Dann sieht man häufig, dass die Kinder haben, im Schnitt länger leben, ja, als die keine Kinder haben. Das spricht dann ja schon eher so ein bisschen dagegen, obwohl man natürlich die ersten Jahre sehr schlaflos verbringt. Und ich kann allen sagen, meine Kinder sind jetzt alle jugendlich oder junge Erwachsene. Auch da schläft man nicht so viel, weil sie dann alle mitten in der Nacht nach Hause.
Ich dachte, es wird besser, Christian.
Und aus unerfindlichen Gründen auch nachts immer kochen. Lustigerweise habe ich das auch gemacht, als ich jung war. Und damit natürlich die Eltern immer schön am Wochenende auch wach halten. Na, wie auch immer, aber nichtsdestotrotz kann man natürlich auch sagen, okay, bemüht man solche Daten heran, dann sieht man halt, klar ist das so eine Zeit, eine Phase des Lebens, die sehr anstrengend ist, aber sie lohnt sich auch, weil ich meine, einer der größten Faktoren, der im hohen Alter halt ausschlaggebend ist für wie gesund du bleibst, wie fit du bist und vor allem auch wie lange du lebst, ist die Einsamkeit, nicht? Und viele Menschen sind halt, wenn sie älter werden, einsam. Nicht nur, dass Freunde um dich herum möglicherweise auf dem Lebensweg gestorben sind oder mittlerweile einfach so schwer erkrankt sind, dass du gar nicht mit ihnen mehr so viel Zeit verbringen kannst, sondern häufig eben auch, wenn du gar keine Familie hast, ja, dann hast du eben gar nicht mehr die Verwandtschaft, die sich um dich kümmert, die mit dir was machen möchte, nicht? Und ich denke, das ist schon auch was, wo jetzt fühlt sich das an wie viele Kosten, und es ist eine schwierige und anstrengende Zeit im Hinblick auf den Schlaf und auch natürlich aus finanzieller Sicht. Aber ich denke, man kriegt einen Payback, wenn man dann alt ist und dann die vielen lieben, jungen, erwachsenen Menschen um sich herum hat und sie alle dann selber klagen, wie schlecht das ist mit ihrem Schlaf, wenn sie Kinder haben und sagen kann, ja, hört nicht auf, wenn sie...
Wir wissen dann, wovon Sie sprechen. Und das war jetzt so ein schönes Plädoyer für die Großfamilie, lieber Christian. Und
nichtsdestotrotz, ich meine, das, was man sollte natürlich jetzt nicht sagen, okay, aber das ist jetzt einfach so. Das muss nicht einfach so sein. Natürlich kann man auch versuchen, diesen extremen Schlafentzug, den man in den ersten Jahren erfährt. Und man muss einfach auch sagen, auch hier gibt es einen eindeutigen Unterschied zwischen den Müttern und den Vätern. Die Mütter schlafen viel weniger als die Väter.
Aber das überrascht mich jetzt, Christian. Ja. Nein, auf gar keinen Fall.
Aber im jugendlichen Alter ändert sich das nicht. Da werden vielleicht die Väter mehr Helikoptereltern und können nicht richtig schlafen. Das ist vielleicht auch subjektive Erfahrung. Aber wie auch immer, natürlich kann man schon versuchen, bessere Voraussetzungen zu schaffen, nicht? Wie? Ja, dass man zum Beispiel eine Familie hat, Großeltern, die sagen, hey, komm, wir wissen, ihr seid total durchnächtigt, wir nehmen uns jetzt mal die Kinder und ihr könnt mal ein bisschen ausschlafen, was für euch machen, vor allem schlafen. Oder, dass man mit seinem Partner übereinkommt, okay, wir teilen die Nacht auf. Wir machen das wie so ein Schichtarbeitersystem. Du schläfst die ersten Stunden, ich schlafe die letzten Stunden. Ne? Und was auch wichtig ist, das haben wir mit unseren Kindern immer gemacht und die haben in den ersten Jahren nicht gut geschlafen, aber dann pendelte sich das doch relativ zügig ein. Auch wenn das nicht von Erfolg gekrönt ist, in kurzer Hinsicht ist es gut, von Anfang an eine Routine zu etablieren. Nicht am Abend, da ist es total langweilig, da fahren wir alle runter, aber wir haben auch immer eine schöne Tradition. Am Abend wird nochmal gelesen, wir haben dann natürlich da, als sie jung waren, auch noch gesungen. Und so geht alles so langsam, aber sicher dem Schlaf entgegen. Auch wenn sie nicht geschlafen haben, haben wir das so gemacht. Und ich denke, dass so eine Routine hilft, damit die Kinder auch einfach am Abend und auch deren Gehirne sich einfach das erlernt. Das ist das Muster, was ich kenne. Und irgendwann kommen sie in diese Schleife rein, wo das dann auch tatsächlich von Erfolg gekrönt ist. Und das haben wir auch gesehen. Nur wenn sie dann halt wieder jugendlich werden, dann fangen sie wieder an, natürlich ein bisschen flügge zu werden, rauszugehen, Freunde, Freundinnen zu haben und leider nicht mehr im Einklang mit dem elterlichen Schlaf und vor allem im Time-Geschlaf zu leben.
Es bleibt eine Herausforderung, aber es gibt Licht am Ende des Schlafentzugstunnels, dass man nicht mehr so viel Concealer am nächsten Tag zumindest als Frau benötigt. Christian, wir hatten vor uns schon kurz mal das Thema Genetik angesprochen,
ja,
beim Thema Jugend und Schönheit. Und mir fällt ganz oft auf, dass asiatische Frauen oft deutlich jünger wirken, als sie sind. Jetzt könnte man natürlich einmal vermuten, das ist die Genetik bei ihnen, aber man könnte natürlich auch vermuten, dass die im internationalen Vergleich deutlich besser und länger schlafen als vielleicht wir Deutschen oder ihr Schweden. Wie ist denn das?
Na, wenn man zum Beispiel jetzt Japan nimmt und sich, ich glaube, der Philips, das ist ein großes Unternehmen, die machen eigentlich relativ regelmäßig solche Umfragen, wie gut die Leute schlafen. Und ich glaube, Japan liegt fast immer in diesen Umfragen auf dem letzten Platz. Japan ist wirklich so ein Land, was einfach durch Schlafentzug und unzureichenden Schlaf gekennzeichnet ist. Das würde ja jetzt sozusagen deiner Hypothese widersprechen.
Absolut.
Aber klar, ich meine, das ist trotzdem schön, was du natürlich einfach erwähnst. Ja, aber es ist eben hier auch die Genetik, die eine Rolle spielt, oder auch darüber hinaus, auch andere Sachen, nicht? Da fielen mir viele Sachen mit rein. Wenn ich, was weiß ich, rauche oder Alkohol. Man weiß, die Asiaten zum Beispiel vertragen gar nicht so gut Alkohol. Einfach weil die einfach den Alkohol so gut nicht verstoffwechseln können. Das heißt, die trinken im Schnitt im Vergleich zu Europäern viel weniger Alkohol. Alkohol führt aber zu einer Alterung, nicht? Das heißt, das könnte schon eine Erklärung sein. Dann ist es natürlich auch andere Faktoren, nicht? Ernährungsgewohnheiten. Da kommen viele Faktoren, die mit reinspielen, die dann da auch neben der Genetik eine Rolle spielen könnten, warum du jetzt das Gefühl hast, okay, wenn ich die mir angucke, dann habe ich das Gefühl, die altern langsamer oder anders als zum Beispiel jetzt Leute mit einem kaukasischen Background, nicht?
Das
Aber
finde
es sind
ich total
natürlich.
Spannend. Ich weiß, es gibt ja
Also,
auch diesen internationalen Schlafindex, glaube ich, ne, mit den Städten.
Ich finde es super, dass du es nochmal betonst, weil es ja einfach eben zeigt, das ist multikausal. Da sind viele Faktoren, die damit reinspielen. Und das ist natürlich auch eine super, 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 super Frage, die ich auch tatsächlich mal vom Gutachter bekommen habe, mit dieser Studie, wo wir gezeigt haben, dass der Markt als gealtert ist durch die Schlaflosigkeit. Wie wirkt sich das aus bei Asiaten, bei anderen sozusagen ethnischen Backgrounds, nicht? Ethnic Backgrounds. Das ist natürlich total interessant, nicht? Kannst du da diese Effekte im gleichen Maße sehen? Das ist nicht immer so sicher, nicht? Vielleicht haben die da dann mehr Möglichkeit, besser damit umzugehen, zumindest auf dieser Ebene. Natürlich, man weiß, dass der Schlafverlust im Hinblick auf die Gesundheit die Asiaten genauso beeinflusst wie uns, nicht? Aber jetzt einfach im Hinblick auf dieses Maß, wie wir von außen wirken, möglicherweise nicht. Aber natürlich kann das genauso auch, wie wir generell wirken oder wie du es gesagt hast, die kurze Zündschnur, mehr impulsiv, weniger empathisch, weniger ja mitfühlend, nicht? Das sind natürlich alles Dinge, die ich denke, die du auch ähnlich bei Leuten mit asiatischem Background sehen würdest nach Schlafverlust.
Das finde ich ja immer total spannend, wenn man sich mal so die Welt anschauen würde, auch nach diesem Städteschlafindex, wo man am besten schlafen könnte und wo man dann natürlich wahrscheinlich auch am schönsten wirken würde, zumindest vom
Ja.
Schlaffaktor her. Lieber Christian, wenn du jetzt so ein deiner Lieblingsschlafhacks mal teilen müsstest, weil ich weiß, viele stresst es jetzt auch, dass sie denken, ich müsste eigentlich mehr schlafen, auch um vielleicht einfach jugendlicher zu sein, um kraftvoller zu sein und vielleicht auch attraktiver zu wirken. Und dann, wenn immer dieses Muss reinkommt, dann wird es ja schon wieder Stress, ja? Wenn du mal
Also
so einen vielleicht Easygoing-Hack hättest, dein
ja.
Easygoing-Hack, wie du einfach zu gutem Schlaf kommst, welcher wäre das denn, Christian?
Ja, ich finde es schön, dass du das mit dem Müssen sagst, weil ich ein sehr begeisterter Fußballer bin und auch sehr gerne Fußball-Podcasts höre. Und ich mag den Marcel Reif sehr gerne, der immer sagt, müssen wir gar nichts, nämlich außer nur sterben, nicht? Und das finde ich sehr gut. Und jetzt auf deine Frage hin, was ist sozusagen ein Hack, weil du ja auch natürlich das erwähnt hast, immer müssen und es ist zu stressig und viel zu viel. Ich halte das für sehr wichtig, dass man halt in der Nacht, oder dass man die Nacht so lässt, wie sie ist, das heißt dunkel. Ja? Und klar, wenn ich dann nachts aufwache und auch mir passiert ist, dass ich natürlich phasenweise mal, was weiß ich, ich habe wichtige Anträge einzureichen oder andere Dinge sind vorgefallen, dass ich nachts vielleicht mal aufwache und nicht so gut schlafe. Ja, das, was ich wirklich mache, ist, dass ich die Nacht lasse und eben nicht das Licht anmache, mich irgendwie stimuliere, sondern das einfach auch mal genieße, da für mich in meinem Bett zu liegen und einfach darüber nachzudenken, worüber ich gerade nachdenken möchte. Und das eher als Chance wahrnehme, dass ich jetzt mal völlig ungestört, ohne Kindereinfluss und Lärm über etwas nachdenken kann, über das ich möglicherweise am Tag gar nicht so nachdenken könnte. Und häufig ist es so, und da kann ich, glaube ich, das kann ich mir vorstellen, dass viele Zuhörer hier dem auch beistimmen, wenn du einfach sozusagen diesen Stress wegnimmst und einfach das so ein bisschen zulässt, irgendwann wacht man auf und merkt, oh, ich bin ja doch eingeschlafen. Dann ist man eben halt irgendwann eingeschlafen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das ist so ein leicht in den Tag oder in die Nacht mit einzubauender Trick nicht, dass man einfach eben sich nicht dauernd so unglaublich stresst. Und ich meine, es ist eben Schlaf und Wachsein, das ist nicht wie schwarz und weiß, nicht? Und Ausruhen und Erholung ist auch nicht wie schwarz und weiß. Das heißt nicht, nur Schlaf ist die Erholung. Wenn ich natürlich in der Nacht dort liege und mich eben nicht stimuliere und nicht unter Druck stellen lasse von all diesen Erwartungen, die von außen kommen, dann glaube ich, kann einem das trotzdem auch eine gewisse Erholung geben und zum Teil auch mal kreativitätsfördernd wirken.
Och, das finde ich schön, das mal von der Seite zu sehen, weil ich glaube, viele denken, oh mein Gott, jetzt muss ich die Gedanken aufschreiben, jetzt muss ich das machen, jetzt muss, und dann jetzt ist 5.30 Uhr schon, um 6 klingelt der Wecker. Ich finde es schön, dass du gerade sagst, hey, nutz doch einfach die Zeit, dass du sie mal hast, und das ist einfach völlig okay, da zu liegen im Dunkeln und darüber nachzuhirnen oder auch mal nachzusinnen. Das finde ich einen coolen Hack. Lieber Christian, wir haben jetzt schon wahnsinnig viel von dir gehört und natürlich über deine ganze Expertise auch zum Thema Schlaf. Und zum Schluss hätte ich noch eine Kategorie Fast Lane. Das sind eher ganz kurze persönliche Fragen und du darfst spontan antworten. Hast du Lust?
Ja,
Okay,
machen
dann
wir.
legen wir los. Ja oder nein?
Ja.
Was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird, Christian?
Spontan sagst du, ich meine, sowas wie, dass man sozusagen, was man in den letzten 15 Minuten vor dem Schlafengehen machen soll, das halte ich alles für Schwachsinn, weil Schlaf wird über den Tag vorbereitet und mit dem Zeitpunkt, wo du aufwachst, fängst du an, den nächsten Schlaf vorzubereiten. Und was du alles in den letzten 15 Minuten zu machen hast, das ist so ein Quickfix, der häufig einfach nur nach hinten losgeht.
Das finde ich mega. Also ich eigentlich antworte ich zwischen den Fragen nie, aber da muss ich kurz sagen, das finde ich mega, weil sich da auch schon wieder total viel reinstressen, was sie abends nicht alles noch tun müssen. Und die letzte Frage, ja, lieber Christian, wenn du irgendwo auf dieser wunderschönen Erde eine große Anzeigentafel hinstellen könntest, wo würde sie stehen und vor allem, was würde draufstehen?
Vor dem Haus, wo mal unsere Wohnung ist, und da würde draufstehen, liebe Kinder, seid leise und kocht nicht, wenn ihr nach Hause kommt.
Großartig. Mit diesem wunderbaren Credo beenden wir diesen fantastischen Podcast. Ich danke dir von Herzen, dass du mein Gast warst. Und ich hoffe, ihr lieben Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen, ihr habt vielleicht ein, zwei, maximal drei tolle Tipps, die ihr jetzt so umsetzen wollt. Weil wenn es zu viel wird, wird es schon wieder Stress. Damit ihr wieder in den schönen jugendlichen Jungbrunnenschlaf kommt. Ich danke von Herzen. Mein Podcast-Gast war Christian Benedikt. Vielen, vielen Dank. Du hast immer noch nicht genug? Abonnier gerne meinen Kanal und lies mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten. Nicht nur für alle starken Ladies von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung.